Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung.
Da ist er, der Podcast, bei dem ihr schon im Intro angeschrien werdet, allerdings nicht von uns, nicht von meiner Wenigkeit. Mein Name ist Max Zielke. Gegenüber von mir sitzt Timo Schäfers und zu meiner Linken sitzt der, nennen wir ihn mal, unfreiwillige Namensgeber dieses Podcasts, Uli Köhler. Wunderschönen guten Tag, Gentlemen. Und Uli, ich glaube, als allererstes müssen wir klären, wie es denn zu diesem Ausruf, zu diesem Anschiss, zu diesem Titel des Podcasts überhaupt kam.
Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Uli Hoeneß, der schaut ja auch ab und zu mal Sky Sport News. Und wenn ihm was nicht gepasst hat, was ich da erzählt habe, dann klingelt er das Telefon und dann siehst du anonyme Nummer. Dann denkst du, kann eigentlich nur der Uli Hoeneß sein. Also ab und zu ruft er dann mal an und sagt, war das live? Dann sage ich, ja. Dann sagt er, du hast ja überhaupt keine Ahnung. So, und so kam es dann zu diesem wunderbaren Titel. Ich habe ihn sogar gefragt beim Schafskopfturnier von Thomas Müller. Uli, ist es in Ordnung, wenn wir das als Podcast-Titel nehmen? Jawohl, ist in Ordnung. Und so war es dann. Und der wunderbare Mickey Beisenherz hat das für Uli Hoeneß erledigt, dass er die richtige Stimmlage so getroffen hat.
Ich glaube, der ein oder andere wird ihn sogar in seiner Imitation da erkannt haben. Und Uli, wir haben von dir die Freigabe, jederzeit in diesem Podcast diesen Satz nochmal einzustreuen. Wenn du ein bisschen aus dem Ruder läufst, dann drücken wir den Knopf und dann kommt genau das nochmal.
Ja, aber das gilt für dich auch und natürlich für den Timo auch. Ja? Nur damit das schon mal klar ist, damit wir gar nicht große Zweifel haben.
Timo Schäfers, aus dem großartigen Ostwestfalen irgendwann ausgezogen, um in München die Sportreporterwelt zu erobern. Und du bist auf dem guten Weg. Du kommentierst für Sky, vornehmlich aktuell zweite Liga. Du kennst aber von Liga 1 bis Regionalliga jeden Spieler. So hat Uli mir das zumindest verkauft. Wir sind da sehr gespannt. Ich werde das hier und da immer wieder testen. Und im großartigen Westfalenblatt, wer kennt es nicht, hast du mal einen eigenen Artikel bekommen mit der Überschrift "Ich habe schon immer viel gesabbelt". Denn du warst auch Stadionsprecher beim SCP, beim SC Paderborn und du kennst inzwischen Lukas Kwasniok, über den wir, glaube ich, am Ende dieser Podcast-Folge aus aktuellen Gründen, aus rot-weißen Gründen, er sah spitze aus am Sonntag beim ersten Auftritt seines ersten FC Köln, auch nochmal sprechen werden.
Ich kann es erstmal verraten, ich habe fürs Westfalenblatt selber geschrieben, den Artikel jetzt nicht, aber daher die Verbindung, ich glaube, sonst hätte es noch nicht für einen Artikel gereicht.
Es wäre doch mal ein Ding, seinen eigenen Artikel schreiben.
Ich war kurz davor gewesen, ja, aber okay. Ja, ansonsten ist das alles richtig, Max, ich bin überrascht, was man über mich so rausfinden kann im Internet.
Deshalb die Unterzeile, von Paderborn bis Porto kennt jeden Spieler, jede Liga, jede Taktik, du weißt, es hängt hoch die Latte.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich wäre schon zur Zielscheibe, wenn ich einen nicht kenne, aber ich werde mich bemühen und so viel Fußball gucken wie noch nie.
Ich werde so viele Spieler finden, die du nicht kennst. Aber Uli, also jetzt zu deiner Vorstellung, ich glaube, man muss gar nicht viel sagen. Jeder weiß, wer du bist, jeder hat dich schon in unzähligen Formaten, in jeder Lebenssituation irgendwann mal im Fernsehen erleben dürfen. Ich habe aber eine Geschichte, die ist jetzt vielleicht noch nicht so bekannt. Da würde ich jetzt mal ganz ergebnisoffen fragen, ob die sich wirklich so zugetragen hat. Wir schreiben das Jahr 2002. Da war die Fußball-WM in Japan und Südkorea. Du warst vor Ort, ich glaube für Sat.1, stimmt das?
So ist es.
Und ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich habe mir aus halbwegs seriöser Quelle sagen lassen, dass du da den Auftrag, wie ganz viele andere TV-Journalisten hattest, Beiträge und Schalten natürlich rund um die Nationalmannschaft zu machen. Und zu so einer Begleitung gehört natürlich auch, dass man die Mannschaften dann immer bei Abreise und Anreise begleitet und immer ganz nah dran ist. Und ihr seid dann irgendwann zum Flughafen gefahren, wahrscheinlich vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft. Die sind ja viel rumgereist, viel rumgeflogen. Und da habt ihr dann einmal das Flugzeug gefilmt beim Abheben und dann hast du gesagt, so, das haben wir im Kasten. Und bei jedem weiteren Beitrag, ich glaube, die deutsche Mannschaft hat dann 7 Spiele gemacht, die sind ja bis ins Finale gekommen, hast du immer gesagt, wir brauchen gar nicht zum Flughafen fahren, wir haben doch das startende Flugzeug, das können wir doch in unseren aktuellen Beitrag reinsteigen. Stimmt das?
Das ist eine absolute Lüge, aber es ist eine gute Geschichte. Es hätte gut so passieren können. Ich sag nicht, dass wir sowas hätten nicht gemacht haben, aber die WM 2002 war sowieso legendär. Ich habe legendäre Golfrunden mit Oliver Kahn gedreht. Also es waren
wilde Geschichten. Deswegen war der so gut bei dem Turnier?
Olli Kahn, das beste Turnier seines Lebens, 1 gegen 11, der hat diese Regel geht doch erfunden. Es geht auch im Fußball. Also es war eine starke WM.
Und du behauptest, du hast nicht immer dasselbe Flugzeug starten lassen. Wir werden das natürlich noch. Ich glaube, ich werde mal ins Archiv gehen bei Sat.1. Da gucke ich mir das mal an, ob es immer der gleiche Flieger ist oder nicht. Ich glaube, wir müssen den Leuten jetzt auch mal kurz erklären, wo wir hinwollen mit diesem Podcast. Wir sind Bundesliga global. Ich glaube, so kann man das ausdrücken.
Wir haben uns verloren.
Jetzt gerade. Schon. Ja, ich glaube, wir gucken einfach immer so ein bisschen drauf, was ist passiert, was könnte passieren und gucken auch mal vielleicht ein bisschen zwischen den Zeilen. Du hast Insights, Uli, Timo, du hast die auch. Ich darf auch am Wochenende immer irgendwo ein bisschen im Stadion was sammeln. Und Stichwort Stadion. Freitag, Uli, wir beide waren am selben Ort abends. Wir waren in der Allianz Arena, Eröffnungsspiel der Bundesliga. Und es fühlte sich ein bisschen an, als wäre es der 35. Spieltag der letzten Saison, weil wirklich was getan, wirklich was geändert, die Vorzeichen haben sich nicht.
Doch, die Bayern sind noch besser geworden. Wenn diese komische Vereins-WM da irgendwas hatte, dann, sie sind eingespielt. 3 Wochen Pause scheint ihnen auch zu lang, damit sie gut wieder weitermachen können. Also es war schon sehr beeindruckend.
Waren es die Bayern oder waren es die Leipziger, die da am Ende so ein 6-0
das waren schon die Bayern.
Verschuldet
also,
haben?
Also jemand so niederspielen, da musst du richtig gut sein. Die Leipziger haben das ihre dazu beigetragen, da brauchen wir ja gar nicht reden. Also hoffentlich kommen da noch ein paar stärkere Gegner. Ich habe so meine Zweifel, auch nach dem ersten Bundesligaspieltag. Aber das war ja Wahnsinn, wie die aufgezündet haben. Also wenn du dir vorstellst, Harry Kane macht also einen lupenreinen Hattrick, wie man so schön sagt, 3 Tore hintereinander in der zweiten Halbzeit und trotzdem ist er gar nicht der Mann des Spiels. Okay, der hat jetzt dann so viel Bälle, dass er bald einen neuen Raum in seiner Villa anbauen muss, wo er seine Hattrick-Bälle da reintun kann.
Bald muss er die Luft rauslassen aus den Bällen, dass die überhaupt alle noch nebeneinander passen, seinem Anwesen.
Genau, so kleine. Er hängt sich nur noch so kleine in die Wohnung.
Aber ist ja interessant, Uli. Also du haust jetzt schon mal raus, Harry Kane, 3 Tore, nicht Mann des Spiels, lieferst uns aber keine Namen. Dann schmeiß ich dir die jetzt mal zu, Timo. Luis Diaz oder Michael Olise, über wen sollen wir zuerst reden?
Lass uns Olise ganz schnell machen, weil den kennen wir schon von der vergangenen Saison. Unfassbar gut weiter in Form. Der gehört irgendwie schon dazu. So nach einem Jahr, da ist man auch gar nicht mehr überrascht, dass der so unfassbar gut spielt. Und dann würde ich sagen, der Neue, mein Liebling, Lucho, Luis Diaz.
Von Paderborn.
Ja, der Lucho.
Ich habe den das erste Mal in Porto tatsächlich spielen sehen. Ist schon ein bisschen was her. Da war noch Corona-Hochzeit, irgendwie mit Maske ins Stadion, fast schon geschmuggelt. Und da hat Luis Diaz groß aufgezockt. Da habe ich mich mit meinen Jungs angeguckt, habe gesagt, boah, der ist richtig gut. Da haben wir uns echt auch gefreut, als er nach Liverpool gegangen ist, weil wir gesagt haben, jetzt sieht man den noch öfter, weil jetzt jedes Porto-Spiel sieht man dann doch nicht meistens. Ich finde den Transfer überragend. Bin jetzt auch ganz froh, dass der erste Eindruck so gut war, weil die Kritik war ja durchaus da.
An den 75
aber völlig
Millionen,
überflüssig. Ne? Mit 28 bist du normalerweise im besten Fußballeralter. Dass der das schon noch kann, ist schon ganz gut. Vielleicht war er ein bisschen zu teuer, aber vollkommen egal.
Und Uli, ich glaube, du saßt noch näher dran als ich da am Freitag. Wie ging es dir? Ich hatte so das Gefühl, immer als er am Ball war, und das war wirklich vom ersten Ballkontakt an, da ist so ein bisschen was durchs Stadion gegeistert, was mich an Hochzeiten von Ribéry erinnert hat. Die Leute wissen, wenn er an den Ball kommt, dann passiert irgendwas, womit keiner rechnet.
Ja, aber das ist auch die Aura, die er ausspült. Der ist einfach so ein positiver Typ, der immer lacht, der gerne Spaß hat. Und das merkst du ihm in jedem Moment an. Und ich will kein Leroy-Bashing hier jetzt machen, aber bei Leroy hatte man nicht immer das Gefühl, dass ihm alles Spaß macht, was er da am Feld passiert. Und ich glaube, das überträgt sich aus. Er hat ja relativ zurückhaltend gespielt, hat auf seine Momente gewartet und dann war er da. Und wenn er das zweite Pflichtspiel, zweites Tor, so kann er gern weitermachen.
Ja, und ich glaube, Thema Sané passt eigentlich ganz gut, weil er so ein bisschen der vom Gefühl her der Anti-Sané ist, zumindest mal was die Arbeit so gegen den Ball angeht, finde ich schon herausragend gut. Also Sané übrigens, Tor gemacht, jetzt das erste für Gala in der Liga, das hat schon mal geklappt, aber ja, Luis Diaz, dass ich Fan bin, hat man glaube ich gehört, aber ich finde so gerade die Arbeit gegen den Ball bei ihm auch echt gut, war jetzt noch nicht so gefragt am Freitagabend. Ich finde sein Kopfballspiel herausragend gut, durchaus auch mal, wenn Kane nicht fit sein sollte, einer für die Neuen, für mich Top-Transfer, auch für das Geld.
Aber macht er das auch, jetzt war es ja, es war schön, war Heimspiel, war noch muckelig warm draußen, macht er das auch mal im Februar in Heidenheim?
Ich sag dir nur eins, wer in Liverpool, also da wo am 340 Tagen Regen quer kommt über Mersey River, wer dort spielt, der kann auch im Winter in Deutschland.
Aber klar, die Frage stellt sich natürlich so, Max, ne? Also jetzt gerade ist es total leicht zu sagen, ich habe schon immer gewusst, ich wusste vor 5 Jahren, dass der beste Spieler.
Und ich sag dir, der letzte Topstar, den sie von Liverpool geholt haben, der spielt jetzt nicht mehr beim FC Bayern. Das war dann nicht die große Liebesgeschichte mit Sadio Mané, die man sich dann erträumt hat.
Und übrigens, da habe ich auch schon jedem erzählt, dass Sadio Mané und der FC Bayern, das ist ja der völlige Irrsinn, dass sie den bekommen konnten und wie er die Bundesliga zerschießen wird. Da habe ich es halt nicht ins Mikrofon getan. Deswegen mal gucken, wie mir der Diaz um die Ohren fliegt. Aber du hast schon recht, so auf Strecke fit bleiben und dann, wenn es drum geht, bei den Bayern da sein. Darauf kommt es ja am Ende an. Das war jetzt schön und gut und sah ganz nett aus. Ich würde auch noch nicht zu früh draufgehen, zu sagen, jetzt ist alles gut. Aber ich bin erstmal so ein bisschen positiv aufgeregt, was da passiert.
Timo, Timo ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, Timo. Unser Podcast heißt ja, du hast überhaupt keine Ahnung. Also es wird alles relativiert. Wir können uns alles relativieren.
Darauf können wir uns im Zweifel immer berufen. So, die Flügelzange sieht ganz gut aus.
Aber du, eins über Michael Olise
will ich schon noch
erzählen.
Der ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, Uli, hau raus.
Ja, also der ist nicht zu kurz gekommen, über den werden wir noch oft reden, da habe ich sicher das gute Gefühl, aber der wurde ja bei der Wahl zum Fußballer des Jahres Zweiter nach Flo Wirtz und das ist eigentlich für eine Premierensaison schon eine klasse Leistung. Die Bayern haben gedacht, okay, da machen wir eine kleine Geschichte für unsere Webseite, für unseren Bayern TV-Auftritt, haben gesagt, okay, heute Abend, wir rufen dich an, wir machen eine kleine Geschichte, du bist Zweiter geworden bei der Wahl zum Fußballer des Jahres. Er hat zurückgeschrieben, ja, muss das denn unbedingt sein? Ja, eigentlich schon. Ja, warum denn nicht? Es interessiert mich nicht, wenn ich irgendwo Zweiter werde. Und das ist einfach so eine Einstellung, da denkst du, yes, das ist die DNA des FC Bayern und wird vor allem einen freuen. Wer ist der Mann auf dem Platz, der sich über sowas freut? Jo Kimmich. Der hat ja auch gejubelt nach dem zweiten Tor, als hätte er die Weltmeisterschaft gewonnen. Der ist einfach immer super alert. Also Olise, Kimmich, das ist genau die Richtung, in die es gehen muss.
Zweiter ist der erste Verlierer. Das ist das Mindset der Bayern. Eine Szene würde ich gerne noch besprechen mit euch. Die hat sich nicht auf dem Platz, aber neben dem Platz zugetragen. Uli Hoeneß und Max Eberl saßen, glaube ich, mit einer Person Sicherheitsabstand nebeneinander. Also einer saß noch zwischen ihnen, aber irgendwann gab es dann diesen großen Moment, den Handshake, wo Uli Hoeneß Max Eberl die Hand reicht. War das dann sein Statement mit viel Symbolik zu sagen, Max, das hast du doch besser gemacht, als das hier 99% der Leute, der Medien gerade denken?
Ich bin mir nicht so sicher. Also das war erstmal Freude pur, dass so gut läuft. Aber alles Weitere, keine Ahnung, dieser FC Bayern, du kannst ihn nicht kontrollieren. Und Uli Hoeneß gibt zu Recht immer seinen Senf dazu. Er ist der alles erschaffen hat. Er hat Angst um sein Erbe. Er fiebert mit und viele Leute sagen, ja, der soll jetzt endlich mal Ruhe geben. Nein, soll er nicht. Er darf immer alles sagen. Es liegt an den anderen, trotzdem ihn so einzubremsen, dass man dann mal ein bisschen zukunftsgerichtet auch Dinge tun kann, die im ersten Moment vielleicht Uli Hoeneß nicht komplett überzeugen.
Ich glaube, das ist so eine Geschichte, die wird sich wie ein roter Faden hier durch diese Podcast-Geschichte ziehen, die wir gerade starten. Das gibt schon der Name, der Titel dieses Unterfangs mit sich. Aber vielleicht ein ganz kurzer Abriss mal an der Stelle. Seit wie vielen Jahren, Uli, begleitest du den anderen Uli?
Seit über 50 Jahren. Ich habe schon einmal Fußball gespielt gegen ihn im Donaustadion zu Ulm. Ja, der Uli ist ja ein Jahr jünger als ich. Und ich war im Tor des FC Bayern in der Jugendmannschaft und er hat in Ulm noch gespielt, war schon Nationalspieler. Und ich weiß nur, die Hände haben gebrannt, als er geschossen hat. Er hat damals fester geschossen als alle anderen in allen Jugendspielen, das ich vorher erlebt habe.
Also du warst vor Uli Hoeneß beim FC Bayern?
Ich war vor Uli Hoeneß beim FC Bayern, ja.
Da haben wir uns den richtigen Uli geholt, ja?
Wir haben schon den richtigen gebraucht, kein Uli bei den Bayern.
Aber ja, ich glaube, das werden wir immer mal wieder behandeln. Wie sieht der Kontakt dann heute aus? Also du hast es eingangs schon gesagt, immer wenn er behauptet, du hättest keine Ahnung, dann ruft er an. Wird das weniger oder ist er da nach wie vor sehr telefonierfreudig?
Nein, es wird weniger in letzter Zeit. Das macht er jetzt also nicht mehr. Und der Kontakt ist, also es ist ein alter Weggefährte von mir einfach und wir haben alles irgendwie dadurch lebt, aber wir sind jetzt keine dicken Freunde, so ist es nicht.
Aber den Podcast-Titel, den hat er immerhin schon mal abgesegnet. Da sind wir ganz froh drüber. Lass uns, Timo, gerne mal auf die andere Seite des Freitagabends schauen. Auf die dunkle Seite, auf die 0-6-Seite. RB Leipzig in Alarmstimmung schon nach Spieltag 1 und Kloppo ist schon in der Spur.
Ja, Jürgen Klopp hat direkt gesagt, das sah mal gar nicht so gut aus und ich reise mal direkt nach Leipzig. Also er ist wirklich wegen des Ergebnisses nach Leipzig gereist.
Ehrlich?
Hat sich direkt mal Ole Werner geschnappt, hat sich David Raum geschnappt, den neuen Kapitän, hat mit Willi Orban gequatscht. Also Jürgen Klopp, der Head of Global Soccer, er greift direkt ein. Da gab es ja doch den einen oder anderen, der gesagt hat, na, was macht er überhaupt die ganze Zeit? Er hat auch so ein paar Baustellen gerade im RB-Kosmos, aber Leipzig scheint gerade die größte zu sein und sofort Spieltag 1 wird gesagt, ich bin dabei. Finde ich schon eine krasse Nummer, ehrlich gesagt.
Und wie lange dauert es dann, ja, Uli, bis wir ihn auf der Trainerbank sehen?
Niemals. Also das wird der Kloppo niemals machen. Wäre auch schön doof. Er hat sein Lebenswerk errichtet als Trainer. Da kommt er nicht mehr hin. Aber ich finde schon interessant. Ich glaube, dass er sich auch das eigentlich nicht machen wollte, so im Daily Business einzugreifen, sondern er sieht sich so als.
Aber mit welcher Vorstellung ist er denn deiner Meinung nach überhaupt dahin gereist und hat gesagt, okay, ich mache jetzt diesen Job, von dem ja auch keiner weiß, wie der definiert ist.
Es ist komplett schwierig zu sagen. Also ich bin mir nur fast sicher, dass das eigentlich nicht die Grundidee war, als er den Vertrag unterschrieben hat. Da wollte er schön von oben die großen Dinge vorgeben und sich nicht in Details verlieren. Aber RB Leipzig ist nun mal das Aushängeschild im globalen Kosmos von RB. Und da muss dann der Chef schon mal ran. Ich bin ja gespannt. Also ich glaube jetzt mal, Ole Werner wird sich nicht so sehr gefreut haben, wenn er hört, als Kloppo kommt und will mir was erzählen. Ja, also gut, das sehe ich ja auch, was nicht läuft.
Boah, das weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre Ole Werner und hätte die Möglichkeit, ist dann ja wieder so eine Frage der Herangehensweise, mit Jürgen Klopp mich darüber auszutauschen, was denn jetzt gut war und was nicht, fände ich persönlich fast sogar spannend, zumal die wirklich, glaube ich, gesehen haben, also nach so einem ersten Spieltag gleich Alarmstimmung aufkommen zu lassen, finde ich eigentlich immer ein bisschen früh. Die Art und Weise war dann doch leider aus RB-Sicht sehr RB Leipzig aus der Vorsaison, dass eine Sache schiefläuft und sofort zerfällt dieses ganze Konstrukt. Das ist wirklich wie so ein Boxer mit Glaskinn. Wenn es da einmal einen gegen gibt, dann liegen sie auf dem Boden. Obwohl eigentlich das Talent da ist, die ganz Großen auch irgendwie zumindest mal ja, auszunocken, weiß ich noch nicht, ob sie soweit sind, aber zumindest mal in Bedrängnis zu bringen. Aber sie liegen halt sofort wieder am Grund. Sie haben noch nicht so wirklich die Neuzugänge integrieren können. Mit Gio Mondé haben sie einen jungen Spieler da. Der wird, glaube ich, richtig Spaß machen. Ein Name, den man sich merken sollte.
Was macht dich da so sicher?
Boah, also ich habe den in der Vorbereitung gesehen, das ist ein Kicker, das ist unfassbar. Tempo ist da, Technik ist da, auch so diese Art und Weise, wie der völlig gierig immer ins 1 gegen 1 geht, auf den Abschluss geht. Der ist Wahnsinn, den hatte keiner so richtig auf dem Schirm, durfte er direkt auch von Anfang an spielen. Das ist einer, den lege ich mal ans Herz, aber ansonsten gab es halt nicht so viel, was so richtig Spaß gemacht hat. Und deswegen gleich mal Klopp in Leipzig, das wird spannend. Ab Spieltag 1 direkt mal ein bisschen Alarm da, jetzt Heimspiel gegen Heidenheim. Das sollte dann schon deutlich werden oder zumindest mal souverän werden. Ich glaube, sonst haben wir direkt ein Thema.
Das glaube ich auch. Was man den Leipzigern zugute halten kann, also im Rennen um Platz 2 haben sie jetzt nicht so viel Federn gelassen im Vergleich zur Konkurrenz. Die hat sich nämlich dann am Tag danach, am Samstag auch nicht so richtig aus den Puschen bewegt. Wenn wir uns Leverkusen angucken, die gegen Hoffenheim verloren haben, der BVB, der es noch zustande gebracht hat, in St. Pauli, ich glaube ab der 86. zwei Tore zu kassieren, mit dem 3-3 dann vom Feld zu gehen. Also Uli, so richtig kampflustig, aggressiv und wohl anmutend sieht das jetzt bei den potenziellen Bayernjägern auch noch nicht aus, ne?
Ja, lass uns doch gleich mal über den BVB reden. Also ich war irgendwie überhaupt nicht überrascht. Ich habe mir gedacht, das habe ich alles irgendwie schon mal gesehen. Déjà-vu, glaube ich, nennt man so eine Geschichte. Die kommen da nach Pauli, die wissen genau, was einen erwartet, nämlich eine Mannschaft, die dein Spiel kaputt machen will und die so wild rumbolzt, dass du überhaupt nicht in der Lage bist, irgendwas aufzubauen. Und dann lässt Niko Kovac auch noch den einzigen, der wirklich ein Spiel beruhigen kann, der technisch super ist, den lässt er draußen, Jule Brandt. Ja, der kommt dann erst später rein, macht noch ein geiles Tor. Also ich frage mich einfach, dies ist doch nichts Neues, was da passiert ist, ja. Und du kriegst, nach vorne passiert fast gar nichts, ja. Also wenn der Kobel nicht nach, was weiß ich, 10 Minuten oder 5 Minuten da wieder beim 1-gegen-1 eine super Parade macht, dann sind die gleich wieder hinten. Also ich verstehe das nicht. Dieser BVB ist Wahnsinn. Dabei wäre es so wichtig. Also ich würde mich freuen, wenn die mal richtig geile, starke Mannschaft haben, damit die Bayern Druck haben.
Also nichts Neues ist jetzt auch nicht richtig, Timo. Ne? Es gibt jetzt schon nach dem ersten Spiel Kabinentraktverbot für Mama und Papa Bellingham. Das ist neu beim BVB.
Ja, gut.
Das ist eine ganz verrückte Geschichte, finde ich. Also da weiß ich auch überhaupt noch nicht, was man davon halten soll, außer dass man ganz klar sagen muss, also hier hat mal gar keiner von euch was verloren. Finde ich schon nach dem ersten Spieltag ziemlich befremdlich, ehrlich gesagt. Aber,
da muss man mal erklären.
Uli, ich muss dir widersprechen. Es tut mir fast weh, der Legende zu widersprechen. Aber bei Borussia Dortmund finde ich, wenn man auf dieses Spiel guckt, wenn man sich überlegt, Gyasi hat den Strafstoß, den er vergibt. Übrigens der dritte in diesem Jahr schon. Das scheint nicht so sein Ding zu sein. Aber lass das Ding reingehen. Die rote Karte gegen Mané ist dann schon auch durchaus hart, würde ich behaupten. Also Thema Spielglück, jetzt klinge ich schon fast wie ein Trainer, war jetzt aber auch nicht unbedingt auf der Seite vom BVB, dass der Smith dann da ein Ding fast aus dem...
Ja, aber die haben doch nicht...
Bist du BVB-Fan, das weißt du, ne?
Nee, das, um Gottes Willen. Aber für mich gibt es nur den SC Paderborn 07 auf dieser Welt.
Du hast Biene Meier Unterwäsche an, gib's zu.
Also ich finde, also für Borussia Dortmund ist da schon auch viel schief gegangen. Klar werden sie hinten raus reingedrückt. Ja, am Ende steht da so ein 3-3 und ich bin vom Gefühl her auch ganz schnell dabei, dass ich denke, ach, Dortmund schon wieder. Also es ist viel zusammengekommen, sagen wir es mal so.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Aber guck mal, jetzt reden wir über den BVB, der einen Punkt geholt hat, und über die Leverkusener, die mit 0 Punkten aus diesem ersten Spieltag rausgehen. Das war jetzt irgendwie nicht unser erster Impuls. Ist das, Uli, das Erwartbare bei Leverkusen, was jetzt passiert, nachdem ja das Tafelsilber dann abgereist ist?
Ja, also es wundert mich auf jeden Fall weniger als der Dortmunder Auftritt.
Wirklich, ja?
Nagelneue Mannschaft, was weiß ich, wie viele neue Spieler, dass das nicht gleich funktionieren kann. Und die Hoffenheimer, aber ganz interessant, die haben eigentlich die gleichen Voraussetzungen. Auch ganz viele neue Spieler haben eine Schreckenssaison hinter sich und die haben irgendwie einen Lauf, kein einziges Vorbereitungsspiel verloren und zünden komplett voll auf. Also das wird eine interessante Geschichte.
Timo, wie kritisch siehst du das Ganze schon? Ich weiß, Spieltag 1, wir wollen das alles nicht überbewerten, aber es gibt viele Leute, die sich jetzt bestätigt fühlen und sagen, das wird so ein bisschen die Geschichte der Leverkusener Saison.
Ja, vor allem, weil der wunderbare Deadline-Day ja erst am 1. September ist, was man so sehen konnte, wie sich Hinkapier verabschiedet hat vor der Tribüne, sah das danach aus, als könnte der Nächste gehen, der jetzt einer der Doublehelden war.
Über 60 Millionen.
Genau, die Engländer sind dran, also von daher der Nächste, der gehen könnte, dann ist das ein komplett neuer Haufen. Und Achtung, Max, du wirst es noch kennen, du bist ja viel in der zweiten Liga. Ein niederländischer Trainer, der vor dem ersten Spieltag sagt, ja, ich bin nicht Harry Potter. Das haben wir schon mal erlebt.
Das war Kees van Wonderen, der ist jetzt übrigens auch nicht mehr in Deutschland im Amt.
Ey, verschreit's nicht. Es ist noch nicht so viel passiert.
Nein.
Lass uns die positiven Dinge sehen. Wer schießt das Siegtor? Lämperle. Ja, das ist ein Mann, da wissen wir noch genau, der kann feiern am Rhein, bei Köln nochmal. Da hat er irgendwie sich mal was ordentlich erlaubt, aber er war relativ nüchtern und hat das Siegtor gemacht. Also
ich glaube, den Mann haben die Hoffenheimer dann aber auch schnell in den Bus gepackt. Nicht, dass er wieder auf die Idee kommt, aufs Partyschiff. Es ist, glaube ich, ganz in der Nähe sogar von der Bayer Arena zu gehen.
Ja klar, Logo, er hätte halt schon wieder raufgehen können.
Der und Hoffenheim hat einen unserer Lieblingsspieler, ich bin ja viel in der zweiten Liga auch unterwegs, mit Fisnik Aslani, der auch sofort getroffen hat. Wenn der das jetzt natürlich nur ansatzweise in der Bundesliga zeigen kann, was er so gezeigt hat in Elversberg, dann kann Hoffenheim Spaß haben. War ja bei vielen auf einem Abstiegsplatz sogar teilweise. Ich glaube, bei Lothar Matthäus Platz 17 getippt worden. Mhm. Ich bin gespannt. Also erster Spieltag, ja. Und auch mit einem Sieg in Leverkusen kannst du da reinrücken. Aber viele Talente, Touré über die linke Seite, extrem viel Tempo. Kramaric läuft da auch immer noch rum. Finde ich schon eine spannende Mannschaft. Und Leverkusen, um das vielleicht nochmal kurz einzuordnen, auch da sind ja unendlich viele Talente gekommen. Mit Ibu Maser, noch so ein Zweitligakicker. Die müssen sich halt alle erstmal irgendwie in der Bundesliga beweisen. Ich glaube, es braucht mal wieder Zeit. Ob die da ist, wisst ihr besser als ich in der Bundesliga.
Zeit, nee, die ist eigentlich nie da. Ich fand noch einen guten Satz, hat gestern Erik Meyer in der Sendung bei uns gesagt, über die Pässe von Garcia. Er hat gesagt, in Holland heißt das Krankenhauspässe, weil die Spieler sich verletzen, wenn sie die annehmen sollen, weil die so scharf und so ungenau kommen.
Welcher Abgang tut denn am meisten weh eigentlich aus Leverkusener Sicht?
Boah, für mich Granit Xhaka. So als Leader, wir hören es ja immer wieder, ich glaube, es wird auch immer wieder unterschätzt, so dieses in der Kabine präsent sein, da wird der überall fehlen, gerade jetzt bei so einer Mannschaft, die so jung ist, die so unerfahren auch in der Liga teilweise ist, ist das kaum zu ersetzen.
Ja, überhaupt die ganze, es gibt überhaupt keine Achse mehr. Auch Radetzky war vielleicht nicht der allerbeste Torhüter, aber der hat den Laden zusammengehalten. Der hat sich hingestellt, hat gute Interviews gegeben. Das gehört ja auch alles mit dazu.
Ich wäre auch bei Granit Xhaka übrigens. Der Name ist irgendwie bei mir am präsentesten, wenn ich darüber nachdenke, so wer hat eigentlich diese Meistermannschaft ausgemacht? Wer ist der, der da alles zusammengehalten hat? Klar, Radetzky auch. Du hast gerade gesagt, er wurde für seine Torwartqualitäten immer kritisiert, was ich nie so richtig nachvollziehen konnte. Aber wenn dann so ein Xhaka sagt, okay, ich hau jetzt hier ab und gehe zu einem englischen Aufsteiger, dann zeigt das, finde ich, dass von dem Meister Leverkusen eigentlich nichts mehr übrig ist. Also dieser Geist, der ist jetzt irgendwie wie wegradiert.
Aber sie haben übrigens mit Claudio Echeverri jetzt eingeholt von Manchester City. Den habe ich vor gut 2 Jahren bei der U17-Weltmeisterschaft gesehen, als Deutschland den Titel geholt hat. Da hat der ganz groß aufgezockt mit Mastantuono zusammen, der jetzt bei Real Madrid spielt, gestern sein Debüt gefeiert hat. Und das sind so zwei Jungs. Nach ja,
das
dem
ist
Turnier
aber
hatte man
Laie,
ihn natürlich
also
im Blick.
Da gibt es keine Option, dass der noch über das Jahr hinaus bleibt.
So ist es zu hören. Aber das wäre natürlich auch ein Wahnsinn, wenn City nach so kurzer Zeit sagen würde, dieses Top-Talent geben wir ab und haben da gar keine Hand mehr drauf. Weil der bringt wirklich alles mit, alles mit. Wenn der annähernd irgendwie in der Bundesliga ankommen sollte in diesem Jahr, dann ist das ein Name, der in diesem Podcast auch nochmal auftauchen wird.
Da hast du dafür gesorgt, weil, Timo, so ist das, kennt jeden Spieler, jede Taktik, jede Liga.
Und natürlich auch Sandro Wagner, über den wir gleich sprechen wollen. Vorher aber noch ein ganz kurzer Ausflug. Wir bleiben nah dran an Leverkusen, gehen aber mal kurz auf die Insel. Florian Wirtz hat jetzt im Kicker im Rahmen der Auszeichnung zum Spieler der Saison ein Interview gegeben. Und die Headline, mit der man rausgegangen ist, ist ungefähr, ich habe bewusst den schwierigeren Schritt gewählt. Also er hat abgewogen, das hat er auch jetzt nochmal ganz klar gesagt, zwischen Bayern am Ende und natürlich Liverpool. Uli, hat er sich mit diesem Schritt, den schwereren Weg zu gehen, richtig entschieden?
Ich glaube, er hat sich komplett richtig entschieden und die Bayern, muss man ihnen sagen, die wollten ihn haben, weil er einfach einer der besten deutschen Fußballerspieler ist, aber so richtig gebraucht haben sie nicht, weil da ist ja Jamal Musiala, so er denn bald gesund wird, da zu sehen und da ist die Position eindeutiger definiert, einfach in Liverpool.
Aber geht es da nicht auch also, um Prestige, dass Bayern
natürlich,
die besten deutschen
ja, gut,
Spieler
aber,
haben will und das hätten sie auch mit Musiala und mit Wirtz, hätten sie das doch gehabt. Ich will jetzt nicht zu zurückgreifend sein, weil das Ganze natürlich schon ein paar Tage zurückliegt, aber das wird doch
ja,
immer wieder
natürlich.
Thema sein, wenn der jetzt in Liverpool aufspielt.
Vincent Kompany hat es ihm ja erklärt, dass sich die, wenn sie sich immer zu abwechseln, schnelle Positionswechsel, dass das den Gegner verwirrt, ja. Aber Wirtz wollte sich nicht verwirren lassen und hat gesagt, da bei Arne Slot stehe ich da dahinter im Zentrum und das ist meine Position und ich finde es auch okay.
Und wie es immer so ist, Timo, es gibt ja irgendwie da draußen immer ein paar Leute, die große Sportler dann scheitern sehen wollen und das Potenzial, das wird bei Florian Wirtz irgendwie auch gesehen. Ich sehe es gar nicht.
Boah, ganz schwieriges Gefühl, weil die Premier League doch nochmal so anders ist. Er hat, glaube ich, jetzt beim ersten Auftritt gegen Bournemouth auch gleich mal gemerkt, dass irgendwie die Intensität doch nochmal eine andere ist. Dieses Tempo, das ist manchmal schwer zu greifen für uns außen, aber sagen die Spieler ja selber immer wieder. Also es gibt auf der Insel auch Hate Watch Florian Wirtz. Also da wurde wirklich jeder Fehlpass, jeder Ballverlust aufgelistet und die gegnerischen Fans haben sich gefreut. Ich glaube, das wird auch nicht ohne sein. Das muss er erstmal wegstecken. Ich habe noch gar kein Gefühl, ob das gut geht oder nicht. Aber irgendwie habe ich auch so ein Gefühl, dass das dauern kann. Das ist bei dem Preisschild dann natürlich auch wieder schwierig, weil wenn du weit über 100 Millionen kostest, dann darfst du im Prinzip nicht dauern. Aber ich kann mir aktuell schwer vorstellen, dass es jetzt in den ersten 2-3 Monaten schon völlig rund geht und er die Premier League herspielt. Es ist die größere Herausforderung, definitiv, und er wird da persönlich definitiv auch wachsen. sportlich, ich traue mich gerade nicht, merkt ihr es? Ich rede drumherum, aber ich habe auch ein bisschen die Sorge.
Nein, er hat sich ja selber ausgesucht. Er wollte den schwierigeren Weg. Jetzt hat er ihn bekommen.
Und wenn es nicht klappt, freuen sich die Bayern dann in 1 bis 2 Jahren.
Dann gibt es den günstiger auf jeden Fall, ja.
Muss man mal schauen. Aber wir haben überhaupt noch nicht vom einzigen Bayern-Jäger gesprochen im Moment. Eintracht.
Die willst du auch noch mit reinpacken.
Ja, also ganz klar, Max. Sind die einzigen, die irgendwie die Erwartungen erfüllt haben. Okay, Werder Bremen, so wenn die gespielt haben, werden sie sowieso absteigen. Aber trotzdem, die Eintracht hat als einziger von denen, wo man gesagt hat, okay, die sind vorne mit dabei, die haben wenigstens gewonnen.
Ja, und der erste FC Köln, ne? Dann haben wir 2 Bayernjäger Nummer 1.
Oh, deine Kölner, ich weiß schon. Okay, darfst erzählen. Oh, Max,
schlag zu. Den Trikotpart, den heben wir uns bis ganz zum Schluss auf. Aber dann lass uns doch gerne mal rüberkommen zu einem anderen Bayernjäger. Es gibt ja, so ein paar gibt's, also nicht die wir erwartet haben, aber es gibt einen fast vor der Haustür, den FC Augsburg oder den FC Wagner. Sind wir schon so weit?
Nein, so weit sind wir noch nicht. Wenn man das Spiel gesehen hat, alles gut. Ich mag den Sandro sehr, sehr gerne, ich kenne ihn sehr lange. Absoluter Obersympath, sehr empathischer Kerl, wahnsinnig viel Ahnung. Aber dass der natürlich, die machen 3 Konter und dreimal ist das Ding irgendwie drin, abgefälscht und Ecke und was weiß ich alles. Also da hat auch alles zusammengepasst.
Nicht, dass ich wieder mit meinem Spielglück anfangen muss, aber das war definitiv auf der Seite beim FC Augsburg. Das Gefühl hatte ich auch. Als Sandro Wagner unterschrieben hat, war es automatisch der FC Wagner.
Das ist überall, wo der hinkommt. Also fast überall, sagen wir mal.
Und das zieht sich aber schon sein ganzes Leben durch, möchte ich fast sagen. Also auch seine Fußballerkarriere, wo der hinkam, da war irgendwie immer Alarm. Uli, du kennst ihn natürlich auch vom FC Bayern, wo er ja, glaube ich, hier und da auch manchmal verlacht wurde, so als Stürmer Nummer 2,5. Das hat er sich, glaube ich, gemerkt. Das hat er damals schon persönlich genommen. Und jetzt ist für ihn so ein bisschen Payback-Time.
Ja, natürlich. Und wenn es einem überhaupt nicht an irgendwas mangelt, dann ist das Selbstvertrauen und Sandro Wagner. Also der weiß schon, was er tut. Und man muss ja auch dazu sagen, der hat jetzt die gleiche Mannschaft, die Augsburger, die auch im letzten Jahr gespielt haben, hat er auch gleich ein Lob an den alten Trainer gemacht, dass er ihm eine gute Mannschaft übergeben hat. Und trotzdem hat er es geschafft. Und das zeigt eigentlich auch die Flexibilität vom Sandro. Der hat jetzt nicht ein System im Kopf und sagt, das presse ich jetzt durch, egal welche Mannschaft ich habe. Der schaut sich an, welche Spieler da sind. Und dann lässt er die einfach ähnlich spielen und trotzdem mit viel mehr Zug nach vorne. Das geht jetzt gefühlt alles schon viel, viel schneller. Klar brauchst du dann ein bisschen Glück, dass die Dinger auch ins Tor fliegen. Aber da sieht man schon den Ansatz, wo es hingeht. Und bei aller Wertschätzung, Freiburg, die waren letztes Jahr fast, da haben sich fast für die Champions League qualifiziert.
Stellen und in Freiburg
zu gewinnen. Ja, und in Freiburg so zu gewinnen, da fand ich schon super und hat allen Grund, so auszurasten. Also das ist ja die beste Nummer. Wie war das? Der war ja der Derwisch an der Seitenlinie.
Also nicht weniger Kalorien verbrannt als, glaube ich, die Spieler, die er da auf den Platz geschickt hat.
Ich finde es bei Sandro Wagner an sich ganz spannend. Ich finde dieses Laute, dieses Emotionale und auch dieses sehr Selbstbewusste ist ja eigentlich auch eine ganz gute Fassade, an dem man sich so abarbeiten kann. Aber dass da inhaltlich einfach so brutal viel hintersteckt, das ist ja eigentlich das Entscheidende. Das hat er jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder ganz schön berichtet, dass er sich während seiner Spielerzeit ja schon auf diesen Moment im Prinzip vorbereitet hat, dass er mitgeschrieben hat bei seinen Trainern, was er gut fand an den Ansprachen am Tag nach dem Spiel, am 2 Tagen nach dem Spiel, auch 4 Tage nach dem Spiel, wie verhalte ich mich dann gegenüber einer Mannschaft. Also da steckt ganz, ganz viel dahinter an Gedankengängen, die man vielleicht an diesem lauten, emotionalen gar nicht oder da gar nicht hinter vermuten würde. Und auch insgesamt die Strukturen in Augsburg, die er verändert hat, direkt mal so eine riesen Leinwand hinstellen hat lassen. Also bei Sandro Wagner ist diese erste Ebene sofort sichtbar, aber da ist halt ganz viel Tiefgang offensichtlich. Und das ist dann das, wofür man Augsburg beglückwünschen sollte, müsste, könnte. Wir werden sehen in den nächsten Wochen.
Ja, am kommenden Wochenende jetzt gegen die Bayern. Da bin ich ja schon gespannt, was er sich da ausdenkt. Augsburg war immer schwieriges Pflaster für die Bayern. Er wird sich wieder auspowern an der Seitenlinie. Fand ich ja ganz cool. Da hat er natürlich auch sich gleich im ersten Spiel die erste gelbe Karte eingehandelt. Und Didi Hamann hat schon prognostiziert, wie viele gelbe Karten? 14, hat er gesagt, wird er haben am Ende der Saison. Aber ich glaube, irgendwann geht ihm vielleicht auch der Dampf aus.
Trainersperre ist ja ab 4 gelben, ne? Nicht ab 5. Also da muss er noch mehr aufpassen als seine Spieler.
Ja, drei, dann hätte er dreimal drei Sperren.
Das wär glaube ich, okay. Wenn am Ende dann Platz 2 steht für den FCA, würden das, glaube ich, alle dort nehmen. Lass uns mal ein bisschen in die Glaskugel schauen. Der Auftritt der Augsburger gegen die Bayern wird uns alle aus den Latschen hauen. Gibt es dann so ein bisschen vielleicht auch die Gefahr? Ich weiß, Sandro Wagner versucht, das klein zu halten, aber wenn man jetzt den Verein Augsburg und die Person Wagner sieht, dann ist das schon ziemlich viel, was da auf den Schultern eines Einzelnen ruht. Gibt es da irgendwo auch so, ja, das Potenzial, dass das genau deswegen dann irgendwann mal in die Brüche geht?
Denk nicht so negativ. Lass doch einfach mal so sein, wie es jetzt so gerade ist, natürlich.
Also ich glaube, dass er ja auch durchaus weiß, wie er wirkt. Also er weiß ganz genau, was da passiert, was die Leute von ihm erwarten. Und er wird sich schon selber überlegt haben, ob er das schultern kann. Und an sich für den Verein ist das ja super. Die Mannschaft kann ganz in Ruhe arbeiten. Alle stürzen sich nur auf Sandro. Jedes Training wird gefilmt und im Prinzip wird nur der Trainer gefilmt.
Ja, aber ist das
und
gut oder schlecht?
Der Rest kann da so sein Ding machen. Also ich glaube, es wird immer dann natürlich schwer, wenn der Erfolg nicht da ist. Das ist jetzt auch wieder sehr, sehr Vereinssprech, aber so ist es ja. Also solange das gut geht, sagen alle, Mensch, wie toll, wie cool, wie witzig. Die echte Phase wird dann kommen, wenn wir irgendwann im November da stehen und mal 3 Pleiten in Folge da sind. Dann wird sich das Ganze zeigen. Gerade ist es ja noch so ein bisschen die Anfangsphase der Beziehung. Das ist Leidenschaft. Da guckt man sich ganz tief in die Augen und sagt, wie schön man sich gegenseitig findet. Ja, das ist halt nicht immer.
Sind noch Flitterwochen, okay. Ja, aber Sie wollen raus aus dem Image von der grauen Maus. Deshalb haben Sie ihn geholt. Und das hat er zum Auftrag erfüllt, zumindest schon mal im ersten Spiel.
Und ich bin echt gespannt, was da am Wochenende passiert, wenn Augsburg gegen Bayern spielt. Vereinssprecher hast du gerade gesagt, Timo, da hast du bei den Besten gelernt, beim SC Paderborn, die jetzt wiederum ihren Zweitbesten, nachdem du da gegangen bist, auch haben gehen lassen müssen zum ersten FC Köln, Lukas Kwasniok. Er hat im Vorfeld dieser Saison, im Vorfeld auch seiner neuen Aufgabe schon ordentlich für sich selbst, glaube ich, die Werbetrommel gedreht, hat das gut gemacht, hat sich super verkauft und wie bei Wagner, wer dann gewinnt, hat recht. Und wenn du dann noch im rot-weißen Heimtrikot deiner Mannschaft an der Seitenlinie stehst, während deine Jungs in Schwarz spielen, weil ich glaube, das ist ja verboten. Er könnte sich jetzt nicht im selben Trikot wie seine Jungs dahinstellen, aufschlägst in Mainz und 3 Punkte mitnimmst. Kannst du dir auch wenig nachsagen lassen?
Kann sich gerade alles erlauben, glaube ich. Also ganz toll hätte ich es gefunden, wenn er hinten noch vielleicht seinen Namen auf dem Trikot gehabt hätte und das ab jetzt verkauft werden könnte. Vielleicht beim nächsten Mal, wer weiß, der Trainer mit der eigenen Trikotnummer, das wäre
es. Bei Baumgart war es die Schiebermütze, die dann der Verkaufsschlager wurde. Vielleicht sehen wir bald nur noch Köln-Trikots mit Kwasniok hinten drauf.
Also das wäre Weltklasse, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie er es jetzt am zweiten Spieltag macht. Die Kölner machen es traditionell so, da ist immer der Aufruf von der Fanszene, dass man am ersten Auswärtsspieltag alle in Trikot, ist immer die Ansage. Mhm. Ich glaube fast, dass er sich da einfach angeschlossen hat und gesagt hat, okay, wenn das die Fans machen, ich bin auch der erste Fan meines Vereins, dann stehe ich da auch im Trikot. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er bei jedem Spiel im Trikot auftribbelt, wobei ich es auch eigentlich ganz geil fände, ehrlich gesagt. Aber er weiß natürlich, was man machen muss für die Fans. Ne? Also
bei den Fans kommt das natürlich fantastisch. Wenn ich Lukas Kwasniok wäre, da würde ich sagen, ich ziehe das Trikot jetzt jedes Mal an, da müssen meine Jungs auch beim Heimspiel das Auswärtstrikot tragen, dass es erlaubt wäre und natürlich würde ich es auch nicht waschen.
Ich darf noch aus der Mottenkiste erzählen, Otto Rehhagel hatte immer Fußballschuhe an auf der Trainerbank.
Auch Weltklasse. Aber Max, man hat es vielleicht ja schon mal raus, man hat es ja rausgehört, die Kölner liegen dir ja durchaus am Herzen. Wie ist dein Eindruck? Also Lukas Kwasniok natürlich so ein lauter Typ. Auch da, wenn es funktioniert, wenn man gewinnt, denkt man, alles geil. So richtig spannend wird es wahrscheinlich, wenn sie dann mal verlieren. Aber so als Kölner, kann man sagen, Sympathisant oder wie bezeichnest du dich?
Ja, auf jeden Fall. Dass man vom SCP einen Erfolgstrainer bekommt, das ist ja nicht das erste Mal. Ich sehe da ganz, ganz große Parallelen zu dem Ausschlag von Baumgart beim FC. So, das Kölner Publikum ist, glaube ich, auch jetzt nicht dafür bekannt, zu skeptisch zu sein, was Persönlichkeiten angeht, die auch ein bisschen extrovertiert sind. Ähnlich wie bei Wagner, ihr habt das eben schon gut eingeschätzt. Also solange das alles klappt und gut geht, wird man ihm zu Füßen liegen. Und sobald dann mal ein bisschen Sand ins Getriebe kommt, dann wird es halt spannend zu sehen sein, wie er sich da auch präsentiert, wie er sich gibt und ob er dann wirklich auch das Ruder fest in der Hand hat oder ob ihm dann die Sachen, die er jetzt macht, die gut ankommen, dann ein bisschen um die Ohren fliegen. Das ist immer ein schmaler Grat. Und diese Blaupause, Coach vom SCP, jetzt beim FC, ist irgendwie ein markiger, kerniger Typ. Die haben wir schon. Und ja, wie es mit Baumgart dann ausgegangen ist, das haben wir alle mitverfolgt.
Aber ach, ich wollte eigentlich noch Max, zur Meisterschaft gratulieren, ne? Also, weil wenn man das gestern gesehen hat, diese Bilder im Auswärtsblock in Mainz, da wurde gezündelt, da wurde geschunkelt, da wurde gesprungen. Also
ja, man weiß ja auch, gute Bilder. Wie Dreiermann dann mitnimmt in so einer Bundesliga-Saison. Es ist, ja, jeder könnte auswärts, der Letzte ne? sein. Und so musst du das angehen. Das ist völlig richtig, völlig nachvollziehbar.
Okay, Max, ich sehe schon, du bist aber der Mahner auch. Also das wird quasi auch, glaube ich, nicht werden. Du bist unser Mahner. Du kriegst schon mal den Mahner-Ausweis jetzt von mir ehrenhalber verdient, aber ich find's ja in Ordnung. Also lass den Kwasniok, ich weiß ja gar nicht, ob der überhaupt so ruhig kann, ruhiger Mahner. Glaube ich, kann der gar nicht.
Nee, muss er auch nicht machen. Also möchte ich mich auch ganz klar aussprechen, ja. Okay. Dass er so lange auf die Tube drückt, wie es irgendwie geht, aber guckt euch mal die Historie von diesem Verein an. Seitdem ich auf dieser Welt bin, ja, habe ich da schon viele Pferde kotzen sehen. Ich hätte gern noch von euch, das müssten wir eigentlich als Rubrik einführen. Da werden wir auch, glaube ich, in den nächsten Wochen noch ein paar Bumper soundmäßig irgendwie uns überlegen.
Die Glaskugel.
Genau so nehmen wir das. Uli, das hätten wir genau so vertont von dir ganz gerne. Wer wird denn der, auf den wir an diesem Wochenende mit Erstaunen schauen und sagen, okay, das ist der Mann dieses zweiten Bundesligaspieltags oder vierten Zweitligaspieltags. Jetzt sag nicht Harry Kane.
Nein, Harry Kane, den kann man ja den kannst du immer reinwerfen. Nein, wir waren. Ich bin, weil wir sind gerade so schön bei Kwasniok, wir sind beim FC und Lemperle wird ihm fehlen und ich bin jetzt wieder bei Lemperle bei Hoffenheim. Also Lemperle wird mein Mann des Spiels in am nächsten Wochenende.
Mit Saisontor 2 und 3.
So ist es.
Okay.
Timo? Das ist eine spannende Wahl, finde ich. Ich gehe mit einem Leipziger Stürmer, denn Romulo hat mir ganz gut gefallen, als er reingekommen ist gegen die Bayern. Und eventuell spiele ich auch bei Kickbase eine bislang nicht ganz so gute Rolle nach dem ersten Spieltag in meiner Gruppe. Und das ist mein großer Hoffnungsträger. Und das ist der große Hoffnungsträger von Jürgen Klopp, von Ole Werner. Und er wird uns alle glücklich schießen gegen Heidenheim.
Mein Mann wird Nick Woltemade werden, der jetzt fast die Stuttgarter noch gerettet hätte im Auswärtsspiel in Berlin. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen überzogen, was der alles abbekommen hat, weil er konnte meiner Meinung nach am allerwenigsten dafür, für dieses Theater, was um seine Person entstanden ist. Hat das gut gemacht schon gegen Union. Ich finde, in dem Alter, in dem Stadium, wo er ist, sich erstmal so cool dazu geben, nicht irgendwie durchzudrehen, auch kein blödes Interview zu geben oder sich da in irgendwas reinquatschen zu lassen, da gehört schon einiges dazu. Da merkt man, dass der richtig eingehängt ist, der Junge. Und der wird jetzt vom heimischen Publikum, wird er treffen. Mindestens einmal.
So, dann wisst ihr jetzt alle Bescheid. Dann ist das schon mal durch. Übrigens auch da, ich muss ja meine Paderborner unterbringen. Also es gibt nirgendwo so viel Fläche für den SC Paderborn wie hier, wo wir gerade bei dem Union- und Stuttgart-Spiel sind. Ilias Ansar mit dem Doppelpack, zwei richtig schöne Tore, Top-Bundesliga-Premiere und auch ein Paderborner Junge. Also
das
haltet
ist
euch
auch,
fest,
die das Paderborner ist der Kerl, der letzte Saison, glaube ich, als einziger Paderborner in jedem Spiel zum Einsatz kam, aber 28 Mal eingewechselt wurde.
So. Und jetzt von Beginn an hätten sie vielleicht mal lieber öfter aufstellen sollen, weil das war ein Top-Debüt für den anderen Ex-Paderborner, für Steffen Baumgart. Also der SCP, der dominiert die Bundesliga.
Ich sehe die Richtung. Ja, die Löwen haben auch einen guten Start in der dritten Liga hingelegt. Also dann wollen wir dann in alle Niederungen gehen.
Wenn okay. ihr Feedback habt, Lob cool gerne an Jungs. Kritik, glaub, bitte damit an Uli gut und sein, an Timo. Mal.
Und alle, denen es gefallen hat, schön abonnieren, die Glocke schwingen und alles, was man macht bei Podcasts. Ja, und dann sehen wir uns in einer Woche wieder.
Schwingt die Glocke,
hören wir uns
schwingt
wieder.
Einen Hut.
Ich wollte gerade sagen, schwingt die Glocke. Das ist unser Stichwort ab jetzt. Dann sind wir durch.
Ciao, servus.
Bitte, ja, Uli, eins willst du was sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.